Vielen Dank, Frau Bracher. Ich denke, Sie haben uns gezeigt, dass die Pernerkundung auch ein sehr leistungsstarkes Instrument fürs Biomonitoring ist. Ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Ich denke, wir gehen jetzt wieder in kältere Zonen. Herr Miller, Sie werden uns etwas über Eismassenbilanzen und den Meeresanstieg erzählen. Bitte schön.
Ja, danke. Ich habe es jetzt etwas schwierig, weil wir eben in vielen Vorträgen gesehen haben, wie exzellente Daten wir haben und wie der Meeresspiegel derzeit ansteigt. Ich will ja in meinem Vortrag ein bisschen was darüber erzählen, was uns vielleicht bevorsteht. Und Sie wissen ja, der Blick in die Zukunft ist immer trüb und das mögen Sie mir dann deshalb nachsehen, wenn ich nicht so präzise sein kann, wie das, was wir gehört haben. Also Gletscher, aber wir haben gehört, dass Gletscher und die großen Eisschilde verantwortlich sind zum großen Teil dafür, wie der Meeresspiegel ansteigt. Wenn wir einfach jetzt mal uns global betrachten, was haben wir denn überhaupt auf der Erde? Dann sind zum einen die Gletscher und Eiskappen mit einem Eisvolumen von 0,05 mal 10 hoch 6 Kubikkilometer. Das ist weniger als 1% des globalen Eisvolumens. Und das würde eben einen Meeresspiegelanstieg von, und weil wir die Masse nicht so genau kennen, das Volumen der Gletscher nicht genau kennen, haben wir hier zwei Zahlen. Also wir würden höchstens, sagen wir, aus, wenn alle Gletscher verschwinden, im Himalaya, in den Alpen und so weiter. Und in Alaska würde der Meeresspiegel um 37 Zentimeter ansteigen. Bedeutender sind natürlich die Meeresspiegeländerungen, die gekoppelt sind mit Grönland, etwa 7 Meter und der Antarktis mit 57 Meter rund. Die Frage ist nun, in welchen Zeiträumen kann denn überhaupt sozusagen ein nennenswerter Beitrag aus diesen Bereichen kommen? Und da können wir zurückgehen auf IPCC, die das gut zusammengefasst haben. Derzeit kommen etwa 1,2 mm pro Jahr aus der Gletscher- und Eiskappenspende und 1,6, so sagt IPCC, aus der thermischen Expansion. Wir haben vorhin etwas andere Zahlen gesehen. Sie sehen also auch hier, in der Bestimmung des gegenwärtigen Zustandes und des Beitrages haben wir einfach Unsicherheiten. Aber das liegt auch nicht zuletzt daran, die Fehler sind ja hier nicht unbedeutend. Wenn wir uns anschauen, aus der Antarktis 21 Millimeter, also 0,21 Millimeter pro Jahr. Und der Fehler, mit dem wir das bestimmen können, ist viel größer. Also ein Maß für die Unsicherheit, die wir hier haben. Insgesamt beobachtet zuletzt ja etwa 31 Zentimeter in 100 Jahren. Und die Projektionen für die Zukunft sind ja etwas divergieren, können auch höher sein. Aber die Frage ist, wie hoch können sie denn werden? Denn das wird entscheidend sein für Dinge wie beispielsweise den Deichbau. Dass wir Unsicherheiten haben, sehen Sie auch daran. Das ist sozusagen die Verteilung der individuellen Beiträge zum Meeresspiegelanstieg laut IPCC. Sozusagen. Und IPCC hat ja den Stand bis 2003 betrachten können. 2006 hat Mark Meyer und andere eine ganz andere Verteilung publiziert. Und da fragt man sich natürlich, wer hat denn nun recht? Und ich kann nur sagen, es gibt noch große Unsicherheiten. Und was ich versuchen will, ist ein bisschen zu erläutern, warum das so ist, warum diese Unsicherheiten da sind. Wir wissen, grönländischer Eisschild schrumpft. Er verliert Masse durch Abfluss am Rand von Gletschern, die dann dort auch ins Meer gehen zum Teil, und aber schmelzen in bestimmten Bereichen, gewinnt aber auch Masse im Innern durch den Niederschlag und verliert mehr am Rand. Und Sie sehen sozusagen, dieses Diagramm zeigt Ihnen sozusagen in einer Grafik über die Jahre Informationen über die Massenbilanz von Grönland insgesamt, die zwischen 1960 und 90 in etwa hier ausgeglichen ist und dann mit wachsender Zeit zunehmend negative Werte annimmt. Das sind alles publizierte Daten. Man fragt sich natürlich auch, man muss sich hier fragen, ist denn dieser zunehmende Massenverlust nach Publikationen, ist es eine Ist es real oder ist es nur der wachsende Kenntnisstand? Ist es verbesserte Beobachtungsmöglichkeit, die wir gegenüber den 60er Jahren beispielsweise haben? Wenn wir den ersten Blick in die Zukunft betrachten, dann kann man mit thermodynamischen Eisschildmodellen recht gut vorhersagen, was uns bevorsteht, auf einer etwas längeren Zeitskala. Das geht hier bis zum Jahr 5000. Hier haben wir unten die irgendwelche CO2-Szenarien und die sind dann umgerechnet natürlich in die Klimaänderungen und die wiederum werden als Antriebe für den grönländischen Eisschild verwendet. Und bei 550 ppm, was wir möglicherweise vielleicht irgendwann erreichen, wissen wir, dass im Jahr 3000 Grönland Meeresspiegel, da ändert sich eben die Sommertemperatur in Grönland und das gibt dann einen entsprechenden Meeresspiegelanstieg von etwa 2,5 Meter im Jahr 3000. Diese Modelle, die solchen Rechnungen zugrunde liegen, haben aber einen Nachteil. Sie sind nicht in der Lage, dynamische Veränderungen der Eisschilde in Form von Eisströmen mitzuberechnen, weil man die nicht so, da haben wir noch zu wenig Kenntnis darüber. Wenn wir aber einfach mal schauen, mit diesen Modellen, mit diesen dreidimensionalen gekoppelten Modellen bis zum Jahr 2100, dann sehen wir im oberen Teil die gestrichelten Kurven sind für verschiedene Szenarien gerechnet, sozusagen in Zentimeter den Beitrag, den Grönland zum Meeresspiegelanstieg liefert bis zum Jahr 2100. Und danach können wir hier sagen etwa 5 Zentimeter. Die Antarktis hingegen, hier diese durchgezogenen Kurven, wenn es dort wärmer wird, wächst die Masse der Antarktis. Das klingt zunächst paradox, aber dort überwiegt einfach der Gewinn an Masse, weil die wärmere Luft mehr Feuchtigkeit dorthin transportieren kann und es immer noch so kalt ist, dass wir nichts durch Schmelzen verlieren. Wir haben allerdings auch hier eine Unsicherheit drin und es ist diese schwarze Kurve, die das Ganze noch irgendwie drehen kann. Und es liegt daran, dass wir nicht genau wissen, wie viel sozusagen Eisrückgang wir beispielsweise in der Antarktis noch haben als Reaktion auf den Verlust von Eis seit dem letzten Glazial. Die antarktische Eiskappe hat eben lange Zeitkonstanten, die eben über das bislang verstrichene Holozän hinausreichen. Also zunächst sieht es so aus, als ob wir hier eher einen insgesamt bis zum Jahr 2100 keinen nennenswerten Beitrag aus diesen Eisschilden zum Meeresspiegelanstieg bekommen würden, über das hinaus, was wir bis jetzt haben. Und nun müssen wir doch noch mal ein bisschen betrachten, einfach mal um diesen Begriff Massenbilanz genauer zu definieren und wo wir eben diese Unsicherheiten haben. Im linken Teil Grönland, wir haben hier den Schneezutrag im Inneren, am Rand haben wir im Sommer Schmelzen, Ablation und wir haben an einigen Ausflussgletschern auch in nicht unerheblicher Menge Eisbergkalben. In der Antarktis ist dieses Eisbergkalben der größte Anteil des Verlustes. Der nächstgrößere Anteil ist Schmelzen an der Unterseite dieser Schelfeise, dieser großen ausgedehnten Eisplatten. Und darüber wissen wir natürlich nicht sehr genau Bescheid. Da sind wir auf Einzelmessungen angewiesen oder auch auf Modellierung. Wir wissen auch wenig darüber, wie sicher wärmendes Ozeanwasser, das hier eindringt, nun zu schnellen Änderungen führen kann. Nur ein Beispiel aus einem solchen Gebiet, wo wir einen Gletscher in der Antarktis haben, der hier über die Grounding Line hinwegläuft, also hier festgegründet ist und hier aufschwimmt. Aus Messungen der Fließgeschwindigkeit und der Profile können wir den Durchfluss messen und wir wissen, dass etwa fast 16 Gigatonnen pro Jahr aus dem Landesinneren durch diesen engen Kanal nach draußen fließen, aber bereits nach etwa 50 Kilometern haben wir hier im Massenfluss nur fast die Hälfte an Masse vorhanden. Das heißt, etwa 8 Gigatonnen sind hier pro Jahr, schmelzen hier an der Unterseite ab. Das sind nicht unerhebliche Beträge, die, wenn man das über die vielen Ausflussgletscher der Antarktis oder von Grönland summiert, einen erheblichen Beitrag liefern können. Was wissen wir über die Akkumulation? Den Schneezutrag im Inneren, den kann man messen. Da kann man natürlich Löcher bohren und Schneeschächte graben und die Masse bestimmen. Man kann aber auch Flugzeuge nehmen und die höchst aufgelöst sozusagen diese relativ dünnen Schichten, das ist die Oberfläche des grönländischen Inlandeises. Das ist im Übrigen ein flugzeugskaliertes Radarsystem des Kryosat, mit dessen Hilfe wir auch später dann vom Satelliten aus hoffen, solche Informationen über die Jahresschichtung zu kriegen und damit ein Maß für die flächenhafte Verteilung des Zutrages. Wir haben Satelliteninformationen aus dem Innern von Grönland über die Anzahl der Tage mit Schmelzen und Sie sehen, dass am Rand von 2000 bis 2003 die Fläche der Tage mit Schmelzen doch erheblich zunimmt. Das heißt, wir können hier mit Hilfe von Satelliteninformationen durchaus die Masseninformation über die sich ändernde Massenbilanz bekommen. Das sind Daten von Conny Steffen und Kollegen aus Grönland und Sie sehen, hier ist die Fläche aufgetragen, bei der wir Schmelzen haben und wie die zunimmt und daraus kann man, wenn man dann nur alleine Punktmessungen über die Schmelzraten hat, auch natürlich Informationen über den Anteil dieses Schmelzens und den entsprechenden Oberflächenabfluss. Es gibt hier wunderschöne Formationen, die sich dann durch diese Flusssysteme auf der Oberfläche des Eises herausbilden. Und so können wir also können wir sagen, dass die Oberflächenbilanz Zutrag durch Schneefall, Massengewinn und Massenverlust durch Schmelzen recht gut bestimmt ist. Das ist hier diese rote dieser rote Balken. Nun wissen wir aber aus Analysen, die Herr Sasken hier zum Beispiel vom GFZ gemacht hat, aus Grace-Taten, dass der gesamte Massenverlust erheblich größer ist. Wir haben also den Nachweis, dass es einen dynamischen Effekt gibt durch beschleunigtes Fließen von Gletschern und Eisströmen. Und da haben wir jetzt ein Problem. Wir können aus dem Weltraum messen, welchen Massenverlust wir haben. Wir können aber noch wenig über den Mechanismus sagen, der dazu führt. Und das liegt einfach daran, dass wir zu wenig wissen über die Verhältnisse an der Basis dieser Eisströme, überhaupt an der Basis von Gletschern. Dass Gletscher über den Untergrund hinweggleiten können, kann man eigentlich ganz gut an diesem Bild sehen. Das ist von einem alpinen Gletscher. Der schmilzt und da bilden sich dann lange senkrechte Eiszapfen, die mit dem Untergrund zusammenwachsen, aber dann nach einer gewissen Zeit schief werden, weil sie verbogen werden, weil das Eis über den Untergrund hinweg gleitet. Nun ist natürlich die Gesamtmassenbewegung, der Massentransport davon abhängig, welche Verhältnisse hier an der Eisbasis herrschen. In Grönland und in der Antarktis haben wir weite Teile, die am Boden angefroren sind und dann ergibt sich die Fließgeschwindigkeit aus dem Antrieb einfach über das Schwerefeld, also im Grunde Neigung der Oberfläche, Eisdicke und die rheologischen Eigenschaften des Eises. Wenn sich aber die Verhältnisse am Gletscherbett ändern, wenn dort eine größere Gleitkomponente zum Tragen kommt, dann wird natürlich die Fließgeschwindigkeit und damit der Massentransport erheblich vergrößert und das sind Unsicherheiten, die wir haben, weil wir die Verhältnisse nicht kennen und weil wir auch nicht wissen, wie die sich in Zukunft verändern werden. Wir haben hier richtig ein Problem der geophysikalischen Messtechnik, wenn Sie so wollen. Wir haben 3000 Meter Eis und müssen hier unten an der Grenzfläche die physikalischen Eigenschaften und ihre Veränderungen bestimmen, wenn wir Aussagen machen wollen. Beispiel über einen schnell fließenden Gletscher, den Jakobshavn in Grönland, der hier seine Grounding-Line hat und die meisten Eisberge in Grönland produziert, hier in den Isfjord hinaus, dessen Zunge sich in den letzten Jahren rapide zurückgezogen hat und der relativ rasch fließt, der ist ja hier nun 25 Kilometer etwa, geht es hier rüber und wenn man sich mal von hier in einer Timelapse-Fotografie, die unsere Kollegen der TU Dresden gemacht haben, über 24 Stunden ansieht, wie dieses Eis hier wandert. Die Kamera ist fest, bitte, und der Gletscher wandert, nicht umgekehrt. Da kann man also richtig auch die Fließgeschwindigkeit, da kann man zusehen, wie er schnell Material in den Ozean bringt. Andere Gletscher, beispielsweise im ostgrönländischen Fjordsystem, dem Skorsbysund, hier der Daugard-Jensen-Gletscher, der ein relativ großes Areal aus dem Inlandeis drainiert, hier dunkel gesehen die Ablationszone, also dunkle Oberfläche, hier überall Akkumulation mit dem weißen Schnee drauf, man kann sich das noch herausvergrößern, und der hat, man hat ja eine schlechte Vorstellung, der hat also keine Veränderungen in den letzten Jahren sozusagen erlebt. Der bleibt einfach ruhig, während Gletscher weiter im Süden sich doch erheblich dramatisch verändert haben. Also, und man hört ja so viel über Grönland und sagt, also der Gletscher hat sich verändert und jetzt bricht die große Katastrophe aus. Der Daugard-Jensen-Gletscher, der hier eben auch aufschwimmt und den wir mal mit Polarstern besuchen konnten, und dessen Eisfront also deutlich höher ist als die ganze Polarstern, der bleibt ruhig und gleichförmig. Aber wir haben also viele solche Dinge und die müssen wir untersuchen. Es gibt hier Satelliten, die aber in ihrer Höhenbestimmung nicht genau genug sind, deshalb wiederholte Messungen mit Laseraltimetrie vom Flugzeug, die dann zeigen, wie das Hinterland beispielsweise des Jakobshorn-Gletschers einsinkt. Nun haben wir Messungen, wir haben Beobachtungen und die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Wir haben Unsicherheiten, die stehen hier oben und jetzt können wir eigentlich nur mal versuchen, einfache Abschätzungen zu den Größenordnungen machen, die uns möglicherweise bevorstehen könnten, und das kann man nun versuchen, mal für Grönland zu machen. Und für Grönland kennen wir die Untergrundverhältnisse relativ gut. Das ist die Felsoberfläche unterhalb des Eisschildes. Und wir kennen die Drainagekanäle und in etwa die Querschnitte, durch die überhaupt Eis in den Ozean in größerer, nennenswerter Menge gehen kann. Wir kennen die Fließgeschwindigkeiten hier, sagen wir, rund um die 2000-Meter-Linie, wo also das Eis überall durchgehen muss. Und wenn man diese Information zusammenfasst, dann kann man sich eigentlich mal ausrechnen, wie durch diese Ausflussregionen, wie schnell das Eis fließen müsste, wenn Grönland, wie manche Leute sagen, 1 Meter bis 2100 zum Meeresspiegelanstieg beitragen müsste. Dann müssten alle miteinander, das kann man nun unterschiedliche Abschätzungen machen, je nachdem, wie bedeutend die einzelnen Ausflussregionen gewichtet werden, zwischen 25 Meter pro Tag und 50 Meter pro Tag. Bei 2 Meter ist natürlich dann etwa das Doppelte, aber die gegenwärtige Fließgeschwindigkeit im Mittel ist nur 0,7 Kilometer pro Jahr, also 700 Meter pro Jahr, und das sind also erhebliche Unterschiede, und selbst wenn einzelne Gletscher nun rasch fließen, hat das im Grunde für die Gesamtmassenbilanz nicht die dramatische Bedeutung. Aber ich möchte nochmal zum Schluss darauf hinweisen, wie wichtig die neuen Satellitenmissionen sind, wie hier beispielsweise für den Bereich der Ostantarktis, der Westantarktis, wo eben sich auch schnell fließende Gletscherströme im Thwaites-Gletscher Pine Island Basin System ausgebildet haben und wo dank Grace und auch dank, ich glaube, Herr Lüppert ist hier, einer Förderung durch den BMWF, der frühzeitig die Bedeutung von Grace für die Geowissenschaften und solche Fragen erkannt hat. Dank dieser Herren ist also heute...